Verkehrt.
Achtung, Achtung! Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Die 50 vom Geistercafé übernehmen nur den Podcast Spiegelverkehr. Achtung, Achtung!
Nein, Jörg, wir sind nur die Vertretung für eine Folge.
Was?
Ja, die Vertretung.
Ach so, ja dann. Lass uns einpacken und gehen.
Nein, lass uns loslegen.
Ja?
Ja.
Okay, bis gleich.
Du denkst, du bist allein.
Hallo und herzlich willkommen. Jetzt, wo alle wach sind, willkommen. Hier sind Jörg.
Und Ilka.
Von den 50s, vom Geistercafé. Hi.
Hallo.
Wie ihr gemerkt habt, sind wir nicht Kathi und Lisa, denn die beiden ziehen gerade im Moment unabhängig voneinander um, haben keine Zeit und da die bei uns auch ein feines Intro gesprochen haben, dachten wir,
dürfen wir jetzt mal Geschichten erzählen?
Ja, können wir überhaupt nicht, haben wir noch nie gemacht und da haben wir gesagt, jo, klasse.
Nö, war aber interessant. Und gar nicht so einfach.
Großen Respekt an den beiden, was die so auf die Beine stellen. Nicht schlecht.
Ja, wir sind die 50s. Wir verbinden das Paranormale mit der Kultur. Wir gehen eigentlich zu Location und schauen, ob jemand mit uns sprechen möchte. Und recherchieren noch ein bisschen was über die Kultur, beziehungsweise was dort vor Ort ist. Und genauso haben wir das auch mit den Geschichten gehalten. Jörg übernimmt den paranormalen Teil. Und ich übernehme den geschichtlichen und historischen Teil. Und da erzählen wir euch gleich ein paar Geschichten.
Viel Spaß beim spiegelverkehrten Geistercafé.
Wie ihr gehört habt, präsentieren wir heute Abend ein paar kleine Geschichten. Wir sind völlig ungeübt, also seht es uns nach. Unser Equipment ist auch jetzt nicht das, was man eine Radiostation nennt. Dennoch wissen wir, was eine gute Geschichte ausmacht. Da wäre zum einen die Atmosphäre. Und zum zweiten eine sympathische, charismatische Stimme.
Hallo, und das bin dann wohl ich.
Genau.
Heute erzähle ich euch die Geschichte vom Ritter Karl Butz. Nein, nicht Karl Butz, sondern von Christian Friedrich von Karl Butz. Er wurde am 6. März 1651 in Kampel in der Mark Brandenburg geboren. Für seine besonderen Verdienste in der Schlacht bei Fehrbellin gegen die Schweden erhielt Karl Butz vom brandenburgischen Friedrich Wilhelm das Gut Kampel bei Neustadt an der Dosse als Erblehen. Ja, okay, das war jetzt noch nicht so spannend. Aber der Ritter Karl Butz, eigentliche Schreibweise Kahle Butz, ist die berühmteste Mumie Deutschlands. Na, das ist doch mal was. Wieso Mumie? Wieso ist er nicht verwest? Das ist ja eigenartig. Sowas gibt's doch eigentlich nur in Ägypten. Ihr habt noch nichts von diesem Ritter gehört? In der Gruftkapelle der kleinen Dorfkirche lagert seit 300 Jahren die mumifizierte Leiche des Ritter Karl Butz. Sie ist 1,70 Meter lang und knapp 10 Kilo schwer und wurde weder einbalsamiert noch durch eine andere feststellbare Mitose konserviert. Selbst Haare, Nägel und Zähne sind gut erhalten. Eine eindeutige wissenschaftliche Erklärung für die Mumifizierung der Leiche ist bis heute nicht gefunden worden. Vermutlich jedoch spielen die große Trockenheit sowie der im Grabgewölbe vorhandenen Salpeter eine Rolle. Es wird auch angenommen, dass Ritter Kalburz an einer Krankheit litt, die eine starke Abzehrung seines Körpers verursachte. Dafür kommen vor allem Krebs, Muskelschwund oder Tuberkulose in Frage. Für Tuberkulose als Krankheit von Kalburz sprechen einige Tatsachen, die überliefert wurden und die das Krankheitsbild zu bestätigen scheinen. Laut Überlieferung soll Ritter Kalburz im eigenen Blut erstickt sein. Dies deutet stark darauf hin, dass Kalburz kurz vor seinem Tode einen Blutsturz hatte, wie er infolge schwerer Lungenkrankheiten auftreten kann. Kalburz wurde in einen Eichendoppelsarg beigesetzt. Die bereits begonnene Verwesung der Leiche wurde wahrscheinlich durch den abgeschlossenen Sarg, seine eigenen Ausdünstung sowie den mangelnden Nährboden der extrem abgemagerten Leiche unterbunden. Durch die Bauweise der Gruft und des Sarges konnten große Mengen Luft am Leichnam vorbeistreichen und genügend Wasser von diesen wegtransportieren und so den Leichnam austrocknen. Dies führte vermutlich zur natürlichen Mumifizierung durch Verlederung. Durch die trockene Umgebung und die Bauweise des Sarges kamen kaum Insekten zum Leichnam, die somit diesen weiter nicht zersetzen konnten. Natürlich fand der Volksmund auch eine Erklärung für die Mumifizierung des Ritter Kalburz und sah darin gottesgerechte Strafe für einen Mord. Der Sage nach wurde Kalburz im Jahre 1960 von seiner Dienstmagd Maria Lepin des Mordes an ihren Verlobten, den Schäfer Pickard aus dem Nachbarsort Bückwitz, bezichtigt. Die Tat geschah am Bückwitzer See. Die Begründung lautete, er habe den Schäfer aus Rache erschlagen, weil die Magd dem Ritter das...
Ja, genau. Mir gehört das Recht der ersten Nacht.
...verweigert hatte. Damals galt unter den Rittern noch ein ungeschriebenes Gesetz. Heiratete ein Leibeigner, so gebühre die erste Nacht mit der jungen Braut dem Gutsherrn. Auch habe er sich mit Pickard um die Größe des Weideplatzes gestritten, im folgenden Prozess in Dreetz bei Neustadt wurde Kalburz jedoch aufgrund seiner eigenen eidlichen Aussage freigesprochen, da die Zeugen fehlten. Ritter Kalburz soll dabei vor Gericht geschworen haben: Wenn ich der Mörder gewesen bin, dann wolle Gott, dass mein Leichnam nie verwese. Ja, und 12 Jahre nach dieser Tat starb der Ritter Kalburz und 80 Jahre später fand man seine nicht verweste Leiche. Mit seiner Frau Margarete hatte er 11 Kinder. Ah, wer weiß, wie viel er noch hatte. Wer weiß, wie oft er vom Recht der ersten Nacht Gebrauch gemacht hat. Findet man eine mumifizierte Leiche, ist das im Allgemeinen ein Zeichen der Gnade. Ist vor allem aus heiligen Legenden bekannt. Im Fall von Ritter Kalburz hingegen wird das Phänomen als Strafe aufgefasst. Sagen schilderten ihn als ruhelosen Wiedergänger, der den Lebenden sehr gefährlich werden kann. So soll während des Neapolitanischen Krieg ein französischer Soldat das Grab des Kalburz besucht und seinen Spott mit ihm getrieben haben. Er hob ihn aus dem Sarg, beschimpfte ihn als Scheusal und Mörder, legte ihn verkehrt herum wieder hinein und forderte ihn auf, des Nachts zwischen 12 und 1 in sein Quartier zu besuchen. Am Morgen fand man den Soldaten mit einem gebrochenen Genick. Die Franzosen behaupteten zwar, man habe ihn ermordet, aber das Gericht stellte fest, dass Tür und Fenster verschlossen gewesen seien und niemand von außen in das Quartier hätte eindringen können. Die Mumie soll von französischen Soldaten als Nachtwache eingesetzt worden sein. Napoleons Soldaten haben die Mumie einst aus Spaß auf dem Altar der Kirche kreuzigen wollen. Als sie versuchten, die linke Hand festzunageln, sprang diese zurück in ihre Ausgangsposition und ohrfeigte dabei einen Soldaten, der vor Schreck sofort starb. Früher scheint es häufiger zu entsprechenden Übergriffen auf den toten Ritter gekommen zu sein. Man holte die Mumie aus der Gruft, setzte sie auf die Friedhofsmauer oder das Kirchendach. Um die Jahrhundertwende zogen Dorfburschen mit ihr durch die Straßen, um die Mädchen zu erschrecken. Einmal fand sogar ein Hochzeitspaar Ritter Karl Butz in seinem Bett. Anfang des 20. Jahrhunderts war sie mehrere Jahre in einem Wartezimmer eines Neustädter Arztes ausgestellt und löste Ohnmachtsanfälle bei den Patienten aus. 1946 wurde er auf einer Anhöhe aufgestellt, um Berliner auf Hamsterzügen zu erschrecken. Dadurch, dass so viel Schabernack mit ihm getrieben wurde, ist von der Kleidung, mit der er bestattet wurde, kaum etwas übrig. Lediglich seine Stiefel, eine Totenmütze und einige Fetzen von Ordensbändern waren erhalten geblieben. In den 1930er Jahren brachen Studenten in die Gruft ein, stahlen die Stiefel und einen Harnisch, der dort ausgestellt war. Einige Wochen später schickten sie einen Stiefel zurück und teilten mit, dass das Bier, was sie aus diesen Stiefel tranken, vorzüglich geschmeckt hat. Ja, man hat schon echt komische Sachen mit dem Ritter gemacht. War es ein Fluch oder waren es nur ganz normale Umstände, dass der Ritter nicht verwest ist? Ich finde das sehr interessant. Auf jeden Fall kann man den Ritter heute noch besichtigen. Es lohnt sich auf jeden Fall, die kleine Dorfkirche dort einmal zu besuchen.
Quelle: Christian Friedrich von Karl Butz, Wikipedia.
Sehr oft werde ich gefragt, warum ich eine solche Leidenschaft für EVPs hege. Und diese Geschichte möchte ich einmal erzählen. Dazu müssen wir einmal klären, was sind EVPs überhaupt? Wikipedia sagt dazu: Tonbandstimmen. Englisch als Electric Voice Phenomenon, EVP bezeichnet, sind Hörereignisse innerhalb akustischer Aufzeichnungen, die als gesprochene Sätze oder Satzfragmente interpretiert werden können und denen von einigen Menschen eine außergewöhnliche Bedeutung beigemessen wird. Ich bin ein außergewöhnlicher Mensch. Da diese Erklärung auch sehr wissenschaftlich ist, habe ich mir eine kleine Geschichte ausgedacht, um euch EVPs etwas besser erklären zu können. Im Anschluss daran erzähle ich dann eine Geschichte, wie ich meine erste EVP ungewollt gehört habe. Und ihr könnt mir glauben, wenn man darauf nicht gefasst ist und auch nicht danach gesucht hat, trifft einen das wirklich. Stellt euch einmal vor, ihr geht auf einem Jahrmarkt. Es riecht überall nach gebrannten Mandeln, Zuckerwatte. Und ihr lauft da so rum und trefft jede Menge Personen, die ihr kennt. Ihr grüßt sie, sagt Hallo, geht weiter und dann seht ihr es. Ein Karussell. Nicht irgendein Karussell, sondern ein Karussell, was bestimmt an die 100 Jahre alt ist. Das Karussell dreht sich und die Musik spielt dazu. Das Karussell besteht aus Holz Und auf diesem Karussell sind Holzpferde, Kutschen, Stühle, ein Thron. Und dort sind jede Menge Personen drauf. Ihr löst einen Fahrschein und steigt ein. Das Karussell fängt an, Fahrt aufzunehmen. Ihr lehnt euch zurück und genießt die Fahrt. Wenn ihr nach rechts schaut, seht ihr die ganzen Personen, die vor dem Karussell stehen und euch zuschauen. Einige davon kennt ihr, viele kennt ihr nicht. Das Karussell dreht sehr schnell und ihr schaut so vor euch hin. Und plötzlich taucht neben dem Karussell ein Freund auf. Er sieht euch und winkt und in der nächsten Runde seht ihr ihn wieder. Ihr fahrt an ihm vorbei. Er möchte euch was mitteilen und ruft nach euch. Aber das Karussell dreht so schnell, dass ihr kaum ein Wort versteht. In der ersten Runde: Hallo. Das Karussell dreht weiter. In der zweiten Runde: Ich wollte. In der dritten Runde: Komm. Und genau so müsst ihr euch auch EVPs vorstellen. Es sind sehr kurze Fragmente, die zwischen elektrischen Wellen hörbar sind. Einige sind sehr klar, deutlich und laut zu verstehen. Andere wiederum sind mehr genuschelt, so dass man das Ergebnis auf Tonband oder ja auch jetzt MP3 verlangsamen muss, etwas verstärken muss, um überhaupt was zu verstehen. Dies war ein Beispiel, um mal zu erläutern, wie EVPs klingen. Selten hört man ganze Sätze, meistens nur Fragmente. Und wie diese EVPs zustande kommen, gibt es auch sehr viele Theorien, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Es gibt bestimmte Daten in unserem Leben, die uns geprägt haben. Und egal wen man fragt, jeder kann einem sagen, wo er zu diesem Zeitpunkt an diesem Datum war. Kleines Beispiel gefällig? Maueröffnung. Ich habe dort in meiner WG auf dem Sofa gesessen mit meinem WG-Kollegen und wir haben die Öffnung gesehen. 9/11. Jeder weiß, als 9/11 geschah, wo er war und was er gemacht hat. Ich zum Beispiel saß in Frankfurt im 7. Stock und habe gearbeitet. Und ihr? Und genau so hat sich meine erste EVP in meinem Kopf verewigt. Ich war 14 Jahre alt und Handys und Computer waren damals noch nicht üblich. Üblich war damals bei uns CB-Funk. Mein Kollege, mit dem ich später die WG gegründet habe, wohnte ca. 2 Kilometer von mir weg und er hat ein CB-Funkgerät gehabt. Abends haben wir gefunkt, was wir heute eigentlich mit WhatsApp machen. Ja, und zu der Zeit gab es ja alles noch nicht. Mein Gott, bin ich alt, oder? Auf jeden Fall habe ich mir dann ein CB-Funkgerät zugelegt, was allerdings nur über AM funken konnte. Wir haben dieses Gerät bei mir aufgebaut im Zimmer und ich hatte auch keine richtige Antenne. Mein Kollege hatte dort eine Wurfantenne von 20 Metern und wir haben das aufgebaut und er war draußen und hat die Antenne verlegt. Ich saß in meinem Zimmer und habe das Funkgerät angestellt. Die Front fing an zu leuchten, eine Skala war ersichtlich, man konnte die Programme eindrehen. Und es knisterte und knackte vor sich hin. Es war sonst ganz ruhig. Und zwischen dem Rauschen, ganz deutlich, ganz laut:
Jörg! Jörg!
Ich habe mich tierisch erschrocken. Alle Farbe ist mir aus dem Gesicht gewichen. Und mir ist alles aus der Hand gefallen. Ich habe sofort nach draußen geschaut, weil ich dachte, ich werde verarscht. Aber draußen stand mein Kollege und hat weiterhin das Kabel verlegt, damit wir endlich das Funken anfangen können. Ich habe das Gerät sofort vom Strom getrennt, das Kabel rausgerissen, bin rausgerannt und hab's in die Aschetonne gekloppt. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben und war damit durch. Ich habe nächtelang nicht geschlafen, ich habe echt Schiss gehabt in meinem Zimmer. Ich war 14 Jahre alt, bin gerade angefangen, mich für paranormale Sachen zu interessieren, Gespenster, Spuk und all so ein Krams. Das war der erste Dämpfer, den ich bekommen habe. Ist euch sowas auch mal passiert? Heute freue ich mich natürlich über solche Ergebnisse, aber in dem Alter und wenn man nicht danach sucht, na, das war heftig.
Das Hexenbürgermeisterhaus. Das Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo ist ein ehemaliges Bürgerhaus, das heute als Museum genutzt wird. Seinen Namen erhielt das Bauwerk vom Bürgermeister und Juristen Hermann Kothmann, der von 1667 bis 1683 als Stadtoberhaupt amtierte. Dieses Haus bewohnte und sich bei den Hexenprozessen in Lemgo den Ruf eines Hexenjägers erworben hatte. Im 15. Jahrhundert erhielt die Stadt an der Bega die eigene Blutgerichtsbarkeit, die sie im 17. Jahrhundert zum lippischen Zentrum des Hexenwahns machte. Von 1580 bis 1670 erwarb sich Lemgo durch die große Zahl der Hexenprozesse den Beinamen das Hexennest. An die Zeit des Hexenwahns erinnert heute noch das Hexenbürgermeisterhaus mit dem Folterkeller. Zwischen 1665 und 1681 regierte hier der sogenannte Hexenbürgermeister, der mit seinen Getreuen unschuldige Menschen verurteilte und sich persönlich bereicherte. Die letzte Hinrichtung wurde in Lemgo im Jahr 1681 vorgenommen, nachdem die Angeklagte Maria Rampendahl der Folter widerstanden hatte. Vor ihr aber hatten 220 Menschen, zu 98% Frauen, den entsetzlichen Weg über Anklage, Folterung und Verurteilung gehen müssen. So soll zum Beispiel eine Frau heimtückisch der Hexerei angeklagt worden sein, deren Mann und Kind innerhalb kurzer Zeit gestorben waren. Sie hatte die beiden herzlich gern gehabt und litt sehr unter den Verlust. Eine frühere Nebenbuhlerin aber, die schon lange auf den Zeitpunkt ihrer Rache gewartet hatte, begann nun hinter vorgehaltener Hand das Gerücht auszustreuen, die Trauernde habe den bösen Blick. Vor ihr aber hatten 220 Menschen, zu 98% Frauen, den entsetzlichen Weg über Anklage, Folterung und Verurteilung gehen müssen. So soll zum Beispiel eine Frau heimtückisch der Hexerei angeklagt worden sein, deren Mann und Kind innerhalb kurzer Zeit gestorben waren. Sie hatte die beiden herzlich gern und litt sehr unter den Verlust. Eine frühere Nebenbuhlerin aber, die schon lange auf den Zeitpunkt ihrer Rache gewartet hatte, begann nun hinter vorgehaltener Hand das Gerücht auszustreuen, die Trauernde habe den bösen Blick. Sie habe den Gatten und das Kind auf dem Gewissen. Das Gerücht nahm seinen Lauf, und bald wurde die Witwe öffentlich angeklagt. Dem Verhör folgte die Folterkammer. Daumenschrauben, spanische Stiefel und Folterbett sollten sie zu einem Geständnis zwingen. Der spanische Stiefel war eine Beinschraube und bestand aus zwei Eisenplatten, deren Form dem Unterschenkelquerschnitt angepasst war. Diese wurde über den Unterschenkel gelegt und dann mit Hilfe seitlich angebrachter Gewindestäbe zusammengepresst. Bei einfachen Modellen wurde ein Holzklotz verwendet, der mit Eisenschienen beschlagen war, die wiederum an Gewindestäben geführt wurden. Manche Versionen dienten dazu, lediglich den Fuß einzuspannen. Das Instrument wurde erst in Spanien angewendet, war seit dem 16. Jahrhundert aber beinahe in ganz Europa verbreitet. Als das nicht half, machte man ihr die Wasserprobe, einen üblichen Test, mit dem man meinte, die Schuld bzw. Unschuld einer als Hexe denunzierten Frau quasi per Gottesurteil herauszufinden zu können. Man warf sie gefesselt von Hunderten von Zuschauern ins Wasser. Da sie nicht sofort untersank, war dies für die Ankläger das sichere Teufelzeichen. So wurde sie zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Kurz vor ihrem Flammentod schickte die Frau einen Fluch über Richter, Bürgermeister und Henker. Tatsächlich ging dieser Fluch in Erfüllung. Es dauerte nicht lange, da wurde der Bürgermeister selbst als Hexenmeister angeklagt, verurteilt und vor dem Lemgoer Rathaus durch den Scharfrichter enthauptet. Das Haus ist ein Beispiel für repräsentative Bürgerhäuser, die in den Städten des 16. Jahrhunderts von wohlhabenden Kaufleuten erbaut wurden. Seit 1911 ist es im Besitz der Stadt Lemgo und seit 1926 das Städtische Museum. Trotz mehrfacher Umbauten und Restaurierungen blieb der Charakter des frühzeitlichen Bürgerhauses bewahrt. 2007 wurde im Hexenbürgermeisterhaus eine neue Dauerausstellung eröffnet. Die Geschichte des Hauses und die Lemgoer Stadtgeschichte werden dort auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand dargestellt. Folterinstrumente aus dem Nachlass der Lemgoer Scharfrichterfamilie Klaus bzw. Klausen sowie Nachbauten aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die ursprünglich den Eindruck eines Folterkellers erwecken sollten, der aber nie in dem Haus untergebracht war, erinnern an die Zeit umfangreicher Hexenverfolgung in Lemgo. Hat euch die Geschichte neugierig gemacht? Das Lemgoer Hexenhaus ist doch mal bestimmt einen Besuch wert.
Quelle: Heimatmuseum, Hexenbürgermeisterhaus Lemgo. Der Schwarze Führer Deutschland, Staffstiftung.de, Museum Hexenbürgermeisterhaus, Hexenbürgermeisterhaus in Lemgo, Wikipedia.
Als nächstes möchte ich euch jemanden vorstellen, den man beschreiben kann als 30% Ghost Hunter, 70% paranormaler Forscher, aber 200% Künstler. Es handelt sich hier um Janos, der eigentlich recht unauffällig die ganze Zeit vor sich hin wuselt. Auf YouTube kann man unter Ghost Notes TV seine Videos sehen. Und auf den Podcast-Plattformen macht er zusammen mit Gerrit Quandt vom Sechsten Sinn das Format Grenzfrequenz als Podcast. Die beiden ergänzen sich sehr gut, sehr angenehm zu hören. Und Janos ist absolut künstlerisch unterwegs und hat jetzt vor längerem schon unter dem Namen Szenario Ghost Notes den Soundtrack seiner Untersuchung rausgebracht. Ich habe mit ihm gesprochen und ich darf ab und zu ein Stück spielen davon. Ich habe das Album gekauft und wenn ihr mal Interesse dran habt, guckt euch das mal an bei Bandcamp unter Szenario. Ich werde davon in einigen Podcasts einige Stücke spielen und fange heute mit dem Stück Ende an. Sehr atmosphärisch, wunderbar düster, herrlich. Viel Spaß. Thank you.
Eine Geschichte aus der Uckermark. Das Flurkreuz von Ellingen. Der heiße Sommertag tauchte in die Kühle des Abends unter. Über die alten Weiden an der Landstraße von Woldeck nach Prenzlau hauchte der flammende Himmel goldenes Licht und malte allerlei Bilder um Stämme und Steine. Zwei wandernde Steinmetzen kamen die Straße daher. Stiefel und Kleider, sogar Felleisen und der Hut waren dicht bestäubt. Bei jedem Schritt wirbelte ein grauer Schwalm auf, begleitete sie eine Weile und zerfloss hinter ihnen in nichts. Das Gesicht des einen war hochgerötet. Der Schweiß hatte sichtbare Spuren über die runden Wangen gezogen. Der andere war von schmaler Gestalt und sah blass aus. Um seine Augen hatte die Anstrengung blaue Schatten gelegt. Sein Mund war leicht geöffnet und lechzte nach einem labenden Tropfen. Sein Auge aber trachtete in die weite Ferne voraus, wo die Türme und Dächer Prenzlaus im Abendlichte funkelten. Dort lag ihre Heimatstadt, das Ziel ihrer Wanderung nach langer Abwesenheit. Kuno, sprach der Blasse, und seine Schritte stockten. Wir finden die Tore geschlossen, wenn wir dort sind. Lass uns in Ellingen einkehren. Ich kann nicht mehr weiter. Und dabei stand er still, zog ein rotbuntes Schnupftuch aus der Tasche und trocknete die Stirn. Weiter, weiter, Herr Necke, forderte Kuno ihn auf. Wer wird sich kurz vor den Zielen noch besinnen? Und rüstig schritt er zu, ohne sich umzusehen. Herr Necke aber stützte die Hand an einen Weidenstamm, ließ den Kopf hängen, fiel dann mit leisen Seufzer in das dürre Gras am Wege und blieb hingestreckt liegen. Kuno ging endlich zurück und redete auf ihn ein. Die halbe Meile noch auszuhalten. Hennecke aber breitete die Arme aus, ließ sein Haupt darauf sinken und schloss die Augen. Der Marsch von Lübeck her hat ihn doch angepackt. Und kurz vor dem Ziele versagten seine Kräfte. Ein jäher Hustenanfall schüttelte ihn hin und her und ließ ihn erschöpft liegen. Kuno bückte sich, nahm ihm fürsorglich das Felleisen vom Rücken, schob es unter sein Haupt und öffnete ihm den Kragen. »Dann sollten wir wenigstens versuchen, das Dorf zu erreichen«, meinte er sanft. Und als er Blutstropfen auf den Lippen seines Gefährten bemerkte, wischte er sie vorsichtig ab. Während sie am Wege saßen, waren einige vollbeladene Erntewagen an ihm vorbeigefahren und seitwärts nach Ellingen abgebogen. Langsam schleppten die Pferde die Last hinter sich durch den tiefen, mahlenden Sand. Kaum waren in dem dichten Staube ihre Mäuler zu erkennen. Ihre müden Schlenkern waren anzumerken, dass sie unter Hitze und schwerer Arbeit tagelang ihren Strang gezogen haben. Das Volk der Schnitter aber saß in fröhlicher Stimmung auf den letzten Wagen um eine aufgestellte Strohpuppe und sang ein Erntelied, denn die Ernte war beendet. Von den erhobenen Haken der Binderin flatterten bunte Bänder und verkündeten die letzte Fuhre. Als der Wagen an den beiden Wegmühlen vorbeifuhr, flog ein kleiner Ährenkranz hernieder. Kuno griff danach und schwang ihn freudig empor, während der Gesang auf dem Wagen plötzlich verstummte. Ein Mädchen winkte ihm von oben lächelnd zu. Dann trottete auch dieses Gefährt vorbei und es wurde ganz still auf der Straße. Ein kurzer Lerchenschlag wachte noch einmal aus den Stoppeln auf und endete mit einem jubelnden Triller. Darauf reckten sich die Schatten der Weiden länger und länger, bis sie sich nur noch wenig von der einfallenden Dämmerung abhoben und in ihr völlig zerflossen. Hennecker hatte sein Haupt schwer in die hohle Hand gestützt. Seine Brust hob sich stoßweise, seine Augen aber hingen verlangend an den Ehrenkranze, den Kuno noch hin und her drehte. Er seufzte schwer auf, richtete sich dann empor und stellte sich mühsam auf die schwankenden Füße. »Mich friert«, stieß er mit tonloser Stimme hervor. »Komm, lass uns eine Herberge suchen. Vielleicht meine letzte.« »Hennecke, was redest du?« lachte Kuno und war ihm behilflich. »Der kleine Anfall wird bald vorübergehen, wenn du erst einen Abendtrunk genommen hast. Es war heute sehr heiß. Morgen sind wir daheim und dann wird dich Mutter tüchtig pflegen.« Langsam bogen auch sie nach dem Dorfe ab. Es war Abend geworden. Nur die Türme von St. Marien trugen noch ein Fünkchen Sonnenlicht auf ihren Dächern. Hennecke winkte lächelnd noch einmal hinüber, ehe sie im Dorfkruge nach Handwerksbrauch um ein Nachtlager vorsprachen. Dort aber herrschte lustiges Treiben. Unter der breitästrigen Rüster auf der Dorfaue schritten schon junge Paare nach dem Klang der Schalmeien zum Tanz. Immer mehr Mädel und Burschen fanden sich ein, den Tanz um die letzte Gabe zu führen, die an einen tiefen Ast des Baumes als Puppe aufgehängt war. Kuno und Hennecke waren nach gründlicher Säuberung und kurzen Imbiss auf dem Heuboden zur Ruhe gegangen. Aber keinen wollte der erquickende Schlaf kommen. Während Hennecke ein trockener Husten plagte und ihn der Atem röchelnd durch die Brust fuhr, lag Kuno der Klang der Schalmeien im Ohr. Und es kribbelte ihn merklich in den Füßen. Er versuchte zu schlafen, aber immer wieder jauchzten die Töne bekannter Tanzweisen durch seine Sinne, bis er endlich flüsterte. »Junge, Hennecke, ich halt's nicht mehr aus. Willst du mit zum Tanz?« Doch er mochte nicht, redete ihm vielmehr zu, allein zu gehen. Da erhob sich Kuno von seinem Lager, entnahm seinen Ranzen eine saubere Bluse, ordnete Haar und Anzug, nahm den Ehrenkranz, der neben ihm gelegen hatte, stieg die Leiter hinab und mischte sich unter das junge Volk. Der Platz war durch Kniefackeln erleuchtet. Flackerndes Licht goss sich über die tanzenden Paare und warf ihre Schatten in bunter Bewegung durcheinander. Bestürzt und erschrocken zugleich starrte Kuno in den Trubel. In seinen Hirn wirbelte es noch bunter als auf dem Platze. In seiner Brust fühlte er einen Druck, dass er die Arme heben musste. Als er so dastand und den Ehrenkranz einen Augenblick hoch über seinen Haupte hielt, löste sich aus den tanzenden Paaren eine Tänzerin, ließ ihren Burschen stehen und schritt gesenkten Hauptes auf Kuno zu. Vor ihm knickste sie dreimal, schlug die Augen auf und lächelte ihn an. Er aber setzte ihr den Kranz auf ihre dicken blonden Zöpfe, die sie wie eine Krone um ihr Haupt geschlungen hatte, legte seinen Arm um die Hüften und schritt mit ihr zum Tanz. Alle machten Platz und stellten sich rings im Kreise auf. Das Mädchen hielt Kuno bei der Hand und stand mit ihm unter der Puppe. »Du musst sie anzünden«, flüsterte es ihm zu. Er begriff nicht. Ihm war, als ging er an der weichen Hand des Mädchens durch ein Land, in dem die Blumen rot wie Fackeln leuchteten und der Nachtwind wie Schalmeienton durch die Wipfel strich. Er hörte nicht das breite Lachen der Burschen und das heimliche Kichern der Mädchen. Er fühlte nur seine Hand ab und zu gedrückt und den Klang lieber Worte im Ohr. Ihm war es wohl, als wäre er daheim. Da sprang plötzlich ein großer, schmaler Bursche in städtischer Kleidung derselbe, den das Mädchen vorhin losgelassen, aus dem Kreise der verstummenden Zuschauern hervor. Er griff eine Fackel und entzündete die Puppe, dass sie hell aufloderte und wie Pulver verbrannte. Die Schalmeien setzten mit schnellen Takten ein, die Paare fassten sich an und bildeten einen dichten Ring um den herabfallenden, glimmenden Rest. »Wir müssen hinüberspringen«, flüsterte das Mädchen. Doch Kuno stand wie geblendet und fühlte sich von dem Burschen beiseite gedrängt. Schon hatte er die Widerstrebende bei der Hand, als seine helle Empörung unter den Zuschauern ausbrach. Laute Rufe: »Der Steinmetz soll springen! Er hat den Kranz gehabt! Weg mit dem Schneider!« ertönten. Da wachte Kuno auf. Er packte den Burschen an Arm und Wams und warf ihn unter Hohngelächter aus dem Kreise hinaus. Dann riss er das Mädchen, das ihn entgegenlachte, an sich und führte es mit hellen Jauchzer zum Sprunge. Die Schalmeien schmetterten, die Paare klatschten im Takt dazu und sprangen den beiden fröhlich nach. Im Tanze wirbelten sie weiter. Eine Mühle und eine Dreitür wurden vom Kickbusch und Klapptanz abgelöst, bis man sich nach dem Gute Nacht bei erlöschenden Fackeln trennte. Die Schalmeien schwiegen und still gingen die Paare heim. Sie hatten einen alten Brauche genügt und die letzte Gabe verbrannt. Kuno aber nahm sein Mädel bei der Hand und sie wanderten langsamen Schrittes zum Dorfe hinaus. Die Blonde hat die letzte Gabe auf dem Felde gebunden, hatte ihren Ehrenkranz einen Burschen zugeworfen und ihn für sich gewinnen dürfen. Und nun hatten sich beide gefunden. Der Mond stieg hinter ihnen glutrot aus den Uckerwiesen auf und warf ihre dicht aneinander geschmiegten Schatten lang voraus. Derweil lag Hennecke, immer noch von Schmerzen in der Brust gequält, auf seinem einfachen Lager. Er hielt die Augen weit offen, und ihm war, als sehe er Kuno an der Seite eines frohen Mädchens durch die Nacht schreiten. Eine furchtbare Unruhe warf ihn hin und her. Er bemerkte einen menschlichen Schatten hinter ihnen von Baum zu Baum gleiten, sah funkelnde Augen und einen blinkenden Dolch. Ein schriller Schrei traf da sein Ohr und riss ihn hoch. Er tastete zu dem Beilager hinüber und fand es leer. »Kuno, lieber Kuno«, seufzte er und sang ermattet zurück. Schweiß trat ihm vor die Stirn und vor Aufregung zitterte er an Händen und Füßen. Zwischen Traum und Wachen brachte er die Zeit bis zum Morgen zu. Als Kuno immer noch nicht zurück war, erhob er sich mühsam und hielt im Hofe und vor dem Tore Ausschau. Dann trieb es ihm zum Dorf hinaus. Wo der Weg in die Straße einbog, stockte sein Fuß. Dort saß ein Mädchen über Kuno gebückt und hielt sein Haupt im Schoße. Unaufhörlich streichelte es sein Haar und seine Stirn. Seine Wangen aber waren in der Morgenlichte weiß wie Schnee. Die Augen hielt er geschlossen und über seine geöffneten Lippen tropfte hellrotes Blut. Hennecke ahnte erschrocken, dass sein Gesicht in der Nacht Wahrheit gewesen und dass Kunos Leben in Gefahr sei. Er stürzte in die Knie, legte sein Ohr auf des Freundes Brust und vernahm nur noch einen langsamen, schwachen Herzschlag. Aus dem Auge des Mädchens sprach die furchtbare Pein jäh zerrissener Hoffnung, die kein Wort, keine Gebärde Herneckes zu ändern vermochte. Als er am Boden eine große Blutlache sah, wusste er um das Geschehene, strich dem Mädchen dankbar über die Hand und eilte, so schnell es ihm möglich war, ins Dorf zurück, um Hilfe zu holen. Einige Männer fanden sich zusammen, um den Steinmetzen auf einem kleinen strohbeschütteten Wagen zu holen, brachten aber unter Begleitung des unaufhörlich schluchzenden Mädchens nur seine Leiche zurück. Am Nachmittage wandte sich Hennecke heimwärts. Und weil er eine doppelte Last mit sich schleppte, ging es nur langsam. Es quälte ihn der Vorwurf, in den letzten Tagen nicht schneller gewandert zu sein, denn dann wären sie gestern oder sogar schon früher daheim gewesen. Und Kunos Eltern hätten ihn gesund und frisch begrüßen können. Es bedrückte ihn auch unendlich, dass er ihnen noch zugeredet hatte, auf den Dorfplatz zum Tanze zu gehen. Vielleicht wäre das Unglück auch dann vermieden. Als er über den Quillo schritt, fesselte das schnell fließende, blinkende Wasser seinen Blick. Er lehnte sich an das steinerne Brückengeländer und sah lange hinein. Die Sonnenstrahlen tanzten in flimmernden Spiele über dem Bach und es funkelte und leuchtete darüber wie aus 100 kleinen Spiegeln. Plötzlich kroch eine Wolke über die Sonne, vernichtete den Glanz und ließ zerrissene Schatten darin untertauchen. Hennecke glaubte, Kunos blasses Gesicht darin zu erkennen. Doch spülten die wechselvollen Wasser das Bild bald wieder hinweg. Aber vor seiner Seele stand es und wollte nicht weichen. Immer höher türmte sich sein Schuldbewusstsein auf. Immer stärker hämmerte sein Herz unter den Druck des Erlebten. Hilfeflehend wanderten seine Augen über die Umgebung und gewahrten eine starke Steinplatte aus graurotem Granit. Erlöst atmete er auf, denn im gleichen Augenblick bewegte ihn sein sühnender Gedanke. Er ging auf den Stein zu, zog Hammer und Meißel aus den Ranzen und begann ihn zu prüfen. Und weil er kernig und brauchbar war, stand sein Entschluss fest, daraus ein einfaches Kreuz für seinen Freund zu formen. Diese Absicht gab ihm Kraft, das letzte Wegstück forsche zu durchschreiten. Als er vom Kuhtore aus in die Strohstraße eintrat, sah ihn niemand mehr die Schwere der Wanderung an. Am Ende der Strohstraße bog er rechts in die Baustraße ab, um die Bude seines Vaters, eines ehrsamen Schneiders, aufzusuchen. Einsilbig schrillte die Glocke über der geöffneten Tür. Kühle Luft schlug ihm aus dem schmalen, langen Flur entgegen. Ihm wurde schwindelig und er musste sich am Treppengeländer halten, als seine Mutter ihm mit blassem, müdem Gesicht entgegentrat. Es zuckte kein Strahl der Freude um ihren schmalen Mund. Und die Augen schienen rot vom Weinen. Welk und matt reichte sie ihm nur die Hand. Auch der Vater blickte verstört rein und fand kein liebes Wort des Willkommens. Kalt und freudlos wie der Empfang schien das ganze Haus. Wie anders hatte er sich doch die Heimkehr ausgemalt. Seines Bruders Platz auf dem Arbeitstisch war leer. Nun erfuhr er auch, dass derselbe heute früh in hastiger Eile auf die Wanderschaft gezogen sei, ohne sich ordnungsgemäß von seinem Gehwerk und von seinem Vater, der zugleich sein Meister war, abzumelden. Er sei mehr geflohen als gegangen. Nach 3 Tagen stand Hennecke am Grabe Kunos, der in den Friedgarten am Stettinschen Tor eingesenkt wurde. Viele trauerten um den so je dahingegangenen. Henneckes Eltern waren aber daheim geblieben. Ihr Gebaren wunderte ihn mehr und mehr. Und aus Stichelreden und absichtlich hingeworfenen Worten der Teilnehmer musste er schließen, dass sie ihren guten Ruf irgendwie eingebüßt hatten. Zu Hause sprach er sanft mit der Mutter, wusste seine Rede auf das Gehörte zu bringen und erfuhr aus ihrem Munde, dass sein Bruder in Verdacht stehe, Kuno hinterrücks erstochen zu haben. Da ging er still in seine Kammer und sank gebrochen auf sein Lager.
Quelle: Sagen und Geschichten aus der Uckermark. Erwin Schulz: Das blaue Licht, Sagen und Geschichten aus dem Raum Straßburg bis Woldeck. Schibri Verlag, Milo 2000. Willi Groß aus Prenzlau, der als Mundautor in dem Buch von Dr. E. Krienke uns Uckermark mit Leseproben seines Schaffens gewürdigt wird, hat ausführlich die Sage vom Sühnekreuz zu Ellingen überliefert. Die eigentliche Sage wurde poetisch ausgeformt.
So, und damit endet heute unsere kleine Episode, die Vertretung für Kathi und Lisa. Herzlichst, ihr Jonathan Frakes.
Jörg.
Ja, Ilka.
Und Jörg.
Ciao.
Tschüss. Die 50s auf den Spuren der Vergangenheit.
Ich war vergebens, Spiegel verkehrt.